Als Meisterwerk und Sensation wird die Wiederentdeckung des finnischen Autors Walter Kilpi gefeiert. Jetzt ist sein Roman mit dem Titel Zur Kirche auf Deutsch erschienen in einer 528 Seiten umfassenden Prachtausgabe im Mare Verlag. Der Inhalt des Romans lässt sich eigentlich in wenigen Worten zusammenfassen. An einem Sonntagmorgen brechen Menschen auf, sie verlassen ihre Häuser, sie gehen zu einem Bootshaus, besteigen dort ein größeres Boot, mit dem sie in eine Bucht rudern, von wo aus sie noch ein Stück weiter zu Fuß gehen, zur Kirche. Der Autor und Übersetzer und Experte für finnische Literatur, Stefan Moster, hat das Buch Zur Kirche übersetzt und er ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wer ist Walter Kilpi? Können Sie uns den finnischen Autor kurz vorstellen?
Walter Kilpi ist einer der großen Klassiker der finnischen Literatur. 1874 geboren, 1939 gestorben. War Bibliothekar, solcher auch bedeutsam, hat in jungen Jahren Bücher geschrieben, war dann lange Zeit frustriert über den mangelnden Erfolg und hat dann eine große Trilogie geschrieben über seine Heimat. Und seine Heimat, das sind die Schären im Südwesten Finnlands. Also er stammt aus einer Gemeinde namens Gustavi. Die besteht aus 4 großen Inseln und 2000 kleinen. Und dort ist das Leben immer ein besonderes gewesen, zumal in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ist die Zeit, die er beschreibt. Das ist etwas, was sich eben auch in diesem Buch widerspiegelt. Und über seine Herkunft, über diese Schärengemeinde und die Menschen, die dort leben, versucht er ein Bild zu geben, sogar ein totales Bild dessen, was das Menschsein überhaupt ausmacht.
In den Schären spielt auch der Roman Zur Kirche. Und der geht auf eine finnische Tradition zurück, am Sonntag in Kirchboten zur Kirche zu fahren. Was ist das für eine Tradition und was sind Kirchboote?
Kirchboote sind sehr große Ruderboote. Das kann man sich wahrscheinlich nur schwer vorstellen, aber in diesem Fall ist es ein Ruderboot, das mehr als 100 Menschen fasst. Das hat einfach damit zu tun, dass die Menschen verstreut auf Inseln leben und in der Zeit, in der es noch keine oder nur sehr wenige Straßen gab, sowieso ständig mit Booten unterwegs war, mit kleinen Segelbooten zum Beispiel. Man musste die entscheidenden Strecken eben auf dem Wasser zurücklegen. Da hat sich das gewissermaßen so herausgebildet, dass diese Boote sind wie so kleine Genossenschaftsbetriebe gewesen, gewisserweise. Also die Reicheren der Gemeinde haben zusammengelegt und haben die dann bauen lassen oder die Leute dort haben es selbst gebaut und dann konnten alle zusteigen.
Wie gelingt es nun dem Autor, dieses Kirchboot zu einem Romanschauplatz zu machen? Raum und auch die Zeit, in der der Roman spielt, das sind ja klar eingegrenzt. Also man hat nur ein Boot und vielleicht 3 Stunden, mehr nicht?
Genau, ungefähr 3 Stunden sind es. Ein Boot und 100 Menschen, aber wie er das macht, ist ziemlich kunstvoll und ziemlich raffiniert. Also durch Perspektivenwechsel, man sieht die Menschen von außen, sie werden beschrieben, verschiedene Menschen, Menschen aller Art, vom Knecht bis zum Herrn, Mann, Frau, Mädchen, alte Frau. Es wird von den Menschen erzählt, verschiedenste Lebensläufe, also die ungewollt schwangere Frau, die Greisin, die Hebamme von allen Kindern des Dorfes gewesen ist und so weiter. Es werden dann sozusagen auch Konflikte, Zuneigungen und so weiter angedeutet, aber es wird vor allen Dingen eben auch aus den Figuren heraus erzählt. Man erfährt, was in ihnen vorgeht. Das ist die große Stärke seines Erzählens.
Also in diesem Buch treffen sich Arme und Reiche, Große und Kleine, Junge und Alte, kann man sagen, die ganze Menschheit in einem Boot?
Das ist das Ziel, ganz klar. Und das empfindet man eigentlich auch, wenn man das liest.
Sie haben gerade schon 2 Frauennamen genannt. Ganz wichtig in dem Roman Zur Kirche ist auch die weibliche Perspektive für den Autor. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, Silja, die ungewollt schwanger geworden ist. Oder nehmen wir mal Agatha, eine Mutter. Die hat ja fast die Aura einer heiligen Mutter. Ist das ein Hohelied auf die Mutter, dass der Autor Kilpi hier mit Agatha anstimmt?
Das ist eher ein hohes Lied, wenn man das so will, um den Begriff aufzugreifen, auf weibliches Leben, auf Biografie von Frauen. Er beschreibt sehr eindringlich sozusagen die spezifische Kraft und Kapazität, die sich damit verbindet. Er spricht auch von Männern, er spricht von Vätern. Es gibt auch ein hohes Lied der Mutter. Bezieht sich aber nicht auf diese Agatha, sondern auf eine andere Frau. Nämlich es gibt so ein alter Ego des Autors in dem Roman, ein Junge namens Albert, und der stimmt dort immer wieder ein derart, ja, man könnte schon sagen, von ödipalem Furor geprägtes hohes Lied auf seine Mutter an, dass man spätestens dann begreift, dass es schon was sehr Spezielles ist, das Muttersein.
Der Roman ist auch ein Roman über die Zeit. Irgendwie geschieht alles gleichzeitig. Zeit und Ewigkeit berühren sich im Augenblick. Welche philosophischen Gedanken sind es, die Kilpi da beeinflusst haben und die er dann aufgreift?
Ja, also da steckt Kierkegaard zum Beispiel dahinter, würde ich sagen. Aber man muss gar nicht jetzt die Philosophiegeschichte bemühen. Es genügt, wenn man auf den Autor selber schaut, weil er das oft genug formuliert hat. Und also ein wichtiger Gedanke für ihn ist, dass eigentlich in jedem Augenblick alles enthalten ist, was ihm vorausgegangen ist. Ja, also so wie ich jetzt bin, das bin ich geworden aufgrund all dessen, was vorher war und so weiter. Und das bedeutet eben, dass auch alles seine Wertigkeit hat. Es gibt nichts Wertloses im ganzen menschlichen Geschehen und so weiter. Und deswegen ist es auch berechtigt, alles in einen Roman aufzunehmen. Und die kleinsten Bewegungen haben ihren Sinn und ihre Bedeutung. Und das ist so eine generelle Erinnerung daran, irgendwie auch das Leben in seinen Kleinigkeiten wertzuschätzen.
Und dann am Ende, da steht auf dem Weg zur Kirche natürlich, da steht die Kirche. Über den Friedhof gehen die Menschen in die Kirche. Kirche und Glockenturm bilden ja den Fixpunkt des Romans. Die Kirche als Orientierungspunkt, Landmarke und auch als geografisches Ziel. Aber welche Frömmigkeit zeichnet denn die Menschen im Roman aus?
Also das ist wahrscheinlich das, was man als Volksfrömmigkeit bezeichnen würde. Das ist ziemlich interessant, weil das ist kein theologisches Buch. Aber die Kirche, die Religion wird auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Es wird kein großes Tamtam darum gemacht und so. Das ist einfach, die Kirche ist da und da geht man hin. Das ist die so selbstverständlich da, wie Gott da ist. Es ist für diese Menschen gibt es Elemente im Weltbild, die nicht zu hinterfragen sind. Kilpi zeigt an manchen Stellen, dass es auch für ihn gilt. Aber er zeigt auch, dass es sich nicht unbedingt der christlichen Dogmatik unterwirft. Das sieht man schon bei der Figur der Silja, die ungewollt schwanger ist, weil da macht er was ganz Tolles. Erstens deutet er an, was für Probleme sie bekommen wird, in der öffentlichen Meinung vor allen Dingen. Aber andererseits macht er auch klar, dass sie Leben in sich trägt und dass das was Großartiges ist.
Diese Volksfrömmigkeit hat nichts mit kirchlichen oder Institutionen oder Hierarchien zu tun. Das ist eine Frömmigkeit, die ganz aus dem Volk kommt.
Klar, aber die ist natürlich auch in Berührung mit der Kirche, weil der Pfarrer ist nun mal da und den stellt auch niemand in Frage. Und wenn die Predigt schlecht ist, naja gut, dann hält man sie eben aus. Wenn sie gut ist, dann nimmt man was mit.
Das Ende hat auch sehr was sehr Berührendes, wenn da die Stille auf dem Friedhof steht, die Menschen sind in der Kirche. Es herrscht nur noch Stille, heißt es im Roman. Ist das nicht durchaus auch eine tröstliche Stille und die Gewissheit, dass Midsommar auf Midsommar folgt, dass der ewige Kreislauf des Lebens weitergeht? Haben Sie das auch als tröstlichen Ausblick lesen können?
Ich würde sagen, dass das in Kilpis Werk insgesamt also viel Trost enthalten ist. Und zwar gerade deswegen, weil er alle Aspekte des Menschseins kennt und auch nennt. Und es wird sozusagen nichts ausgeschlossen, deswegen kann man sich auch komplett darin wiederfinden. Aber diese Intensität, die er am Ende erzeugt, ja, auch durch diese Wiederkehr, die Stille um die Kirche herum ist auch die Stille des Kirchhofs, die eben um die Kirche herum ist. Und da hat man auch diese Annahme des ganzen Lebens, zu dem eben auch der Tod gehört.
Und die Verbundenheit der Menschen, also die Wertschätzung des Augenblicks, darüber haben wir schon gesprochen, die Verbundenheit der Menschen, sie gehören zusammen, sie gehen gemeinsam in die Kirche. Wenn wir das mal aktuell gegen den Strich lesen, könnte man ja heute sagen, über diese Blasenbildung, Individualisierung und das, was im Internet stattfindet, da ist uns so ein bisschen diese Verbundenheit verloren gegangen, obwohl wir die Sehnsucht nach Verbundenheit doch eigentlich in uns tragen, oder?
Genau, vielleicht könnte man das so sagen, also der Kilpi idealisiert nicht, sondern gerade mit dieses Voraussetzungslose ist wichtig. Also wir leben hier und deswegen gehören wir zusammen. Weil wir hier leben, haben wir die Kirche und so weiter und das ist alles Bewusstsein, was wir teilen. Darüber hinaus können wir sehr unterschiedlich sein. In dem Buch gibt es auch alle möglichen Friktionen, Reibereien, das menschlich allzu menschliche, ja. Das wird auch sehr amüsant zum Teil geschildert und wie das dann versucht wird auszugleichen. Und es gibt unverbesserliche Streithammel etc. etc. Die Botschaft ist irgendwie zunächst, es gibt was Übergeordnetes. Man kann sagen, ja, das ist unsere Gemeinschaft, unser Gemeinwesen oder unsere Gesellschaft vielleicht heutzutage. Das können wir schon mal anerkennen. Und was es dann darin gibt an einzelnen Fraktionen und Friktionen und so weiter, das steht auf einem anderen Blatt.
Und es wird nie in Frage gestellt, dass alle zusammen nachher in die Kirche gehen. Also egal was kommt, welche Friktionen, welche Streitereien es gibt, nachher gehen alle zusammen in die Kirche und wissen, dass sie zusammengehören. Also auch von großer Empathie eigentlich geprägt. Also das ist ja erstaunlich bei dem Autor, wie sehr es ihm gelingt, sich in einzelne Charaktere hineinzufinden.
Das ist richtig, ja. Und es gibt halt auch Platz für alle. Also man muss daran denken, es gibt auch die Hofherren, die da sozusagen mit geschwellter Brust sozusagen für Bass schreiten auf dem Weg zum Kirchboot. Aber es gibt eben auch solche, die als zum Beispiel einen, der als Witwe auf einer Insel ganz alleine lebt, der nur einmal im Jahr jemanden sieht, eben auf dem Weg zur Kirche beispielsweise. Und so hat jeder seinen Platz.
Die Sprache von Walter Kilpin müssen wir auch noch ansprechen. Das ist ja eine Sensation. Er ist ein Meister der Poesie. Wie nähert man sich denn dieser finnischen Sprache als Übersetzer? Das ist ja eine gigantische Herausforderung.
Also Kilpi ist anders als alle anderen finnischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also er schreibt lange Sätze und die sind sehr rhythmisch, die sind von großer Musikalität. Die Art und Weise, wie was ausgedrückt ist, ist genauso wichtig wie das, was gesagt wird. Ja. Das muss man sozusagen verstehen und man nähert sich am besten, indem man das sehr viel laut im Original liest und sozusagen diesen Rhythmus in sich aufnimmt und sich davon sozusagen in Schwingung versetzen lässt. Wenn man diesen Luftzug hat, dann muss man das, ja, die Segel setzen und versuchen, sich davon mitnehmen zu lassen.
Über 500 Seiten, da sitzt man ja das ein oder andere Jahr dran, um das zu übersetzen, oder?
Es gibt schon ein Vorgängerbuch, das ist doppelt so lang. Und deswegen war ich schon gewissermaßen abgehärtet und das Ganze schon gewohnt. Ich habe noch nie solche herausfordernden Arbeiten gehabt, wie die Übersetzungsarbeiten der Werke von Kilpin.
Was sicher auch notwendig ist als Übersetzer, sich in die Inhalte des Romans zu vertiefen. Wie kaum ein anderer haben Sie das sicher gemacht. Was nehmen Sie denn aus der Beschäftigung mit den Romanen von Walter Kilpin mit?
Das ist ziemlich viel, also auf verschiedenen Ebenen. Also auf der Ebene des Schreibens, weil ich ja auch ein Schreiber bin, ein Autor bin, nehme ich mit, dass es wichtig ist, als Schriftsteller eigensinnig zu sein und so zu schreiben, wie das für einen selber stimmt. Weil das hat Kilpin gemacht, der war vollkommen unbestechlich. Dann nehme ich vieles mit aus der Geschichte, also gerade diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn man sieht, wie die Menschen da gelebt haben. Wir sind hier im Sommer, ja, das spielt an Midsommer, und der Sommer in Zeiten, in denen es noch keine Motoren und Maschinen gab, war eine Zeit der unwahrscheinlich großen Arbeit. Es ist sozusagen, das Leben verdichtet sich. Es ist eine Zeit des Glücks und der Erfüllung, weil in der Natur, gerade in der nordischen Natur, sich so viel tut, aber die Vegetationsperiode ist kurz und alles muss da passieren. Das ist mir nochmal irgendwie aufgegangen, die Bedeutung der Intensität und der Arbeit der Menschen und auch vielleicht noch als weiteren Aspekt, wie bedeutsam tatsächlich so ein Gemeinwesen sein kann. Und wenn wir das ab und zu vergessen jetzt, dann machen wir einen großen Fehler.
Also die Verbundenheit, die wir schon angesprochen haben. Vielen Dank, Stefan Moster. Er hat den Roman Zur Kirche von Walter Kilpin ins Deutsche übersetzt. Zur Kirche ist ein großer, ein universeller Roman über das ganze Leben. Denn, wie wir schon sagten, wir sitzen alle in einem Boot. Ein Roman, in den es sich zu vertiefen lohnt. Ein sprachgewaltiger Roman, auch über die Zeit. Eine poetische Meditation über die Existenz. Durchaus ein Roman für lange November- und Winterabende, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Walter Kilpin, Zur Kirche, das prächtig ausgestattete Buch mit einem Nachwort von Stefan Moster, ist im Mare Verlag erschienen. Es hat 528 Seiten, kostet 54 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.